Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist das erste Mal, dass ich da bin. Genau, und das ist wirklich, danke. Genau, und vielen Dank für die Einladung. Es ist ja echt nicht so weit, ne? Von Rasch raus, aber es ist eine völlig andere Welt, kann ich sagen. Eigentlich gehört es ja zu Altdorf dazu, ne? Ist ja einfach Stadtteil von Altdorf, aber wenn man da runterfährt, ne, den Berg und dann, es ist was anderes irgendwie. Da ist es, auch kirchlich muss ich sagen, ist es, gar nicht so sehr miteinander verbunden, sozusagen die evangelischen Kirchen in Altdorf und die Rascher Kirche, die gehört dann zu einer anderen Region dann sogar hin, die zieht dann eher rüber nach Burgtann und so, obwohl wir uns sehr gut verstehen natürlich, der Bernd Popp, der war ja auch schon ab und an mal da, glaube ich, und so und sind da schon ein bisschen im Austausch, auch wenn wir jetzt so wenig Zusammenarbeit haben, einfach vom System her. Genau, ich bin seit 1,5 Jahren, bin ich in Rasch, erste Pfarrstelle, ganz neuer Berufsanfänger und bin mit meiner Familie hingezogen, die ist auch heute da, das ist ja super bei euch. Also eure Räumlichkeiten, die sind wirklich ein Segen, sind ein Schatz, vorhin haben wir schon gesprochen, wenn man länger da ist, dann irgendwann wird es so zur Selbstverständlichkeit, wenn man neu reinkommt, dann merkt man, wow, das ist wirklich, was da möglich ist, ne, wo Platz ist einfach für Gruppenkreise und wo Glauben gelebt werden kann. Natürlich der Kinderbereich dann, ich habe 2 kleine Kinder, der eine sitzt gerade auf der Rutsche und das ist super für die, dass sie dabei sein können und sich frei fühlen. Das ist immer so ein Anliegen. Ich mag es immer nicht, wenn Kinder in so einen Erwachsenen-Gottesdienst gezwängt werden, ne? Wenn die dann still sitzen müssen und dann muss man die immer füttern mit allem Möglichen und vollstopfen, dass sie dann ruhig sind und keinen stören. Und das ist, genau, ist richtig super, dass ihr das habt. Genau, bin verheiratet, 2 Kinder und in der Landeskirche unterwegs. Aber das war ich noch gar nicht, also noch nicht immer. Ich habe eine ganz wilde kirchliche Vergangenheit. Das wissen auch die wenigsten, wissen genau, wo ich eigentlich so kirchlich als herkomme. Ich komme nämlich aus einem ganz traditionellen, also meine mütterliche Seite, das ist so eine Pfarrerdynastie, Onkel, Großvater, Urgroßvater waren alle Pfarrer in einer ganz, ganz traditionellen lutherischen Kirche. Die hat sich mal abgespalten wegen verschiedenen, wen das interessiert, kann mich gerne später fragen, wegen Abendmahl und so weiter, weil die gesagt haben, die Landeskirche, die wird uns da ein bisschen zu offen, dann sind die Verständnisse zusammengekommen und dann hat sie sich sozusagen abgelöst, ist organisatorisch eine Freikirche, aber wenn man reingeht und denkt man, oh, das ist jetzt ganz, ne, ganz liturgisch und alle die Gesänge und so, da habe ich konfirmiert, ganz kleine Kirche in Nürnberg und komme da so ein bisschen her und das ist auch noch ein bisschen in mir drin, dass ich dieses ganz traditionelle auch manchmal schätze, viele, die überrascht sind, wenn sie bei mir in Rasch, wir haben beide Profile, 9 Uhr haben wir immer ganz traditionellen Gottesdienst, 10.30 Uhr dann einen moderneren sozusagen und dann 9 Uhr, dann ziehe ich richtig durch mit allen Gesängen und Abendmahl und so und dann sind schon viele danach gekommen und gefragt, na Mensch, wo kommt das denn her? Also da kommt so ein junger Pfarrer und der macht er hier das Ganze und das ist, ich spüre da irgendwie Gottes Wirken auch da drin, also das ist so ein bisschen diese Station und dann als Jugendlicher dann mit 13 ins genaue Gegenteil gekommen, Pfingstgemeinde, Jugendgruppenleiter, Lobpreisleiter, dann, ich glaube für 15 Jahre oder so, erst in Bayreuth, wo ich herkomme, da FCG Bayreuth war das, da jahrelang und dann zum Studium bin ich dann nach Erlangen und dann in der GAW, in der Gemeinde am Wetterkreuz, genau, waren wir dann unterwegs und in der Studentenmission Deutschland haben wir uns kennengelernt, eine SMD-Studentengruppe. Genau, und war dann auch dann immer im Lobpreis beteiligt, auch dann ab und zu am Predigen. Das ist so, wo ich herkomme. Also ganz, ganz verschieden. Und es ist schön, dass, also so, ja, man kann ja Gott ganz unterschiedlich anbeten und mit ihm in Kontakt sein. Und ich glaube, das ist auch ein Reichtum, ne, da voneinander zu lernen und diese unterschiedlichen Stile. Ja, und bei uns in der Landeskirche ist es, habe ich gedacht, erzähle ich auch mal kurz, ein bisschen interessiert euch bestimmt, ist ja ganz viel im Umbruch, ne? Also da ist wirklich mit den Austrittszahlen, diese Transformation, nenne ich es immer, der Landeskirche ist wirklich in einem rasanten Tempo, das überrascht immer alle so ein bisschen, wie schnell das geht und da ist dann eine ganz spannende Atmosphäre, die da entsteht. Also irgendwie weiß niemand mehr so richtig, wo es hingeht. Letztens habe ich mal mit der Regionalbischöfin geredet, das ist hier für Nürnberg, das sind so die oberste Chefin sozusagen, hier gibt es 6 Stück in Bayern. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt, sie ist als junge Frau, ist sie in dieses Leitungsgremium gekommen und dann waren ganz viele ältere Männer, die wussten immer die Antwort. Die wussten immer schon, wo Kirche hin muss, ne, was sein muss. Und jetzt hat sie gemeint, jetzt ist es anders. Jetzt weiß niemand mehr, wo es lang geht. Jetzt hat keiner mehr eine Ahnung, wo geht's hin mit Kirche, wo geht's hin mit unserer Gesellschaft, mit Glaube. Niemand weiß es mehr. Und da hat sie gemeint, das ist ganz spannend. Jetzt in diesem Leitungsgremium in München, da entsteht jetzt eine Atmosphäre, wo jeder einfach am Hören auf Gott ist. Weil keiner mehr die Antworten weiß, ne, aus sich raus. Und dann ist man wirklich unterwegs, ist am Nachspüren, was ist dran. Und da kommen echt erstaunliche Sachen raus. Jetzt, letzten Herbst war Synode in Amberg, das ist so das Leitungsgremium der Bayerischen Kirche. Und das ist so ein bisschen, ich habe ein bisschen drüber gelächelt, aber ich finde es total schön, da wurde der Beschluss gefasst, dass alles in der Kirche soll eigentlich mit der Beziehung zu Gott zu tun haben. Die haben es formuliert. Genau, endlich. Genau. Die haben formuliert, so die Spiritualität, diese Beziehung mit Gott, das soll so der Strom sein, aus dem alles andere Arbeiten fließt. Und dann habe ich ein paar Wochen später auch so ein Schreiben bekommen, dann stand da, man kann natürlich Geld beantragen für alles, was man macht, was mit Beziehungen mit Gott zu tun hat. Also wer demnächst mal goldene Wasserhähne sehen will, die haben wir dann in Rasch, weil bei uns hat alles immer mit Beziehungen zu Gott zu tun. Da kriegen wir dann hoffentlich auch was dazu. Genau. Also es ist ganz spannend, unterwegs zu sein. Es verändert sich ganz viel. Es ist noch so eine Übergangszeit. Aber ich merke auch jetzt, die Leute, die auch kommen, jetzt Kirchenvorstand wird wieder gewählt, das ist nicht mehr so, dass es so ein angesehenes Amt in der Gesellschaft ist, sondern es kommen wirklich Leute, die Interesse dran haben, ne, an Glaube, an Kirche, die da bewusst hingehen. Und auch die jetzt neue Pfarrer werden, wie ich. Ne, das sind jetzt nicht welche, die sagen, ah ja, dann bin ich hier der Chef im Dorf und so. Das gilt nur noch für Rasch, aber sonst... Nee. Sondern da kommen wirklich welche, die eine Glaubensüberzeugung haben, und das finde ich schön und erleichternd. Wir sind sehr verbunden mit der LKG in Schwarzenbach, die ist ja noch ein bisschen ein Stück weiter, da haben wir so eine Partnerschaft, sind schon immer historisch miteinander verbunden. Und da ist es üblich, wenn man das erste Mal predigt, dann muss man einen Gegenstand mitbringen, der einen so ein bisschen beschreibt, und dann dachte ich, das mache ich bei euch auch. Und zwar, genau. Ich habe gedacht, das passt ja ein bisschen zu euch, weil ich glaube, ihr seid die Gemeinde hier in der Region, die am nächsten an einem Fitnessstudio dran ist. Ne? Ja. Genau, also ein Turnschuh, weil ich mich gerne bewege. Ich bewege mich gerne auf verschiedene Weisen, Skifahren im Winter, Mountainbiken im Sommer, ganz, ganz verschiedene Sachen. Man kann ja wunderschön da hinten Dillberg und sowas, kann man gut mountainbiken, gibt es einige Strecken hier eigentlich um ganz Altdorf herum. Also Bewegung ist so eine Sache, die ist mir wichtig. Meine Frau ist Sportlehrerin, die bringt es dann auch mit in die Familie. Aber wahrscheinlich kennt ihr es auch, manchmal ist es auch gar nicht so leicht, sich zu bewegen. Ne? Manchmal ist man auch morgens, liegt man im Bett und sagt, oh, jetzt joggen gehen, zieht mir die Decke nochmal über den Kopf und sagt, ich drehe mich nochmal um, schlaf lieber mal weiter. Aber ich glaube, dass Bewegung total wichtig ist. Nicht nur für jeden Menschen, sondern auch für Gemeinden und auch für Christen. Für jeden Christen ist Bewegung ganz wichtig. Und ich habe mir mal überlegt, was ist Bewegung eigentlich? Und dann habe ich zu den Physikern geschaut und mir überlegt, wie definieren Physiker eigentlich Bewegung? Wahrscheinlich gibt es hier den einen oder anderen Profi, ihr könnt mich dann danach dann verbessern. Ich habe gelesen, Bewegung ist, dass ein physischer Körper sich in einem Bezugssystem die Lage verändert. Ein physischer Körper verändert in einem Bezugssystem seine Lage. Wenn ich jetzt hier stehe, dann ist mein Bezugssystem der Boden, auf dem ich stehe, die Entfernung zur Decke, hier zum Keyboard, zum Mikrofonständer. Das ist mein Bezugssystem. Und wenn ich jetzt in meinem Bezugssystem meine Lage verändere, dann nehme ich Abschied von dieser Nähe zum Keyboard, vom Mikrofonständer, dann verändert sich das alles, diese Bezüge, und ich verändere meine Lage. Ich muss Abschied nehmen von dem, was da ist, und gehe an einen neuen Punkt und habe wieder neue Bezüge. Jetzt ist hier die Lampe ist nah, das Cajon ist nah. Das ist Bewegung. Ein Körper verändert seine Lage in einem Bezugssystem. Und wenn man umzieht, wir sind jetzt vor eineinhalb Jahren umgezogen, dann merkt man, wie anstrengend es auch sein kann, diese Bewegung. Und ihr habt es jetzt mit eurem neuen Pastor, habt ihr es mitbekommen, der ist jetzt umgezogen, habt gehört, da haben auch viele mitgeholfen und tatkräftig angepackt. Und wenn man mal so einen Umzug mitmacht, dann weiß man, was Bewegung bedeutet. Dieses Zurücklassen, alles einpacken, die Kisten hintragen, wieder auspacken. Aber ich glaube, manchmal ist das Schwerste an einem Umzug gar nicht mal die Kisten, gar nicht mal das Fahren, sondern ist es im Kopf. das zu verändern, sich zu verabschieden von dem, was einem wichtig war, ne? Die gute Eisdiele um die Ecke, die tolle Stadt, der irgendwie die Joggingstrecke, alles, was man lieb gewonnen hat, das, was einem Sicherheit gegeben hat, das zu verabschieden, hinter sich zu lassen und bereit zu sein, ganz neu wieder aufzubauen, wieder Neues zu entdecken. Und manches kommt auch nicht mehr wieder. Manches, die beste Eisdiele der Stadt oder was weiß ich, die war mal, die ist dann nicht mehr. Manches bleibt auch noch, aber man merkt, der Bezug verändert sich. Es tritt in den Hintergrund, die Entfernung wird länger, zu manchen Freunden, zu Familie. Ich glaube, Bewegung ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass Bewegung so ein Schlüsselmoment ist, gerade für uns Landeskirche, deswegen bringe ich es euch als auch mit, weil wir als Landeskirche kommen wir aus so einem so einer Konsumhaltung. Die Menschen, die sind gewohnt, sie kommen in den Gottesdienst, setzen sich auf die Bank und der Pfarrer vorne, der soll sich bewegen. Der soll was machen. Und das gilt nicht nur im physischen Sinn, sondern auch manchmal ist die Einstellung auch so im Glaubensdinge, ne? Der Pfarrer, der soll mal glauben. Das ist gut, wenn der betet, wenn der die Kirche hält und das ist alles wichtig und gut. Und viele unterstützen es auch, sagen, ja, da geben sie auch ihr Geld dafür. Aber selber ist immer die Haltung, ich bleib aber sitzen, ich muss da nichts machen, ne? Ich bleib still und der Pfarrer, der soll sich bewegen. Ich glaube aber, dass Bewegung ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass Jesus Bewegung auch ganz wichtig war. Vielleicht hätte er, wenn er jetzt hier eine Gemeinde bauen würde, vielleicht würde er die auch genau hier bauen, in die Nähe von einem Fitnessstudio, weil ihm Bewegung so wichtig ist. Und ich nehme euch heute mit rein in drei Begegnungen oder Begebenheiten aus der Bibel, aus denen das deutlich wird. Ihr kennt die alle. Die erste Begebenheit ist ein Mann, der ein ganz kleines Bezugssystem hat, der eigentlich kaum in Bewegung kommt. Der kann nicht in Bewegung kommen, sondern der ist immer im gleichen Bezugssystem. Der ist immer in einem Raum. Und seine Bezüge, die drehen sich deshalb eigentlich nur um ihn selbst. Die ganze Zeit denkt er drüber nach, wie geht's mir heute? Was kann ich nicht? Dieser Mann ist krank, ist gelähmt. Der kann gar nicht raus. Er kann sich nicht bewegen. Er bleibt die ganze Zeit da. Und die Gedanken, das ist eigentlich das Schlimmste. Das Körperliche auch, aber die Gedanken, dass die ganze Zeit um sich kreist, die ganze Zeit sich überlegt oder drüber nachdenkt, sich Sorgen macht und sagt, wie soll ich das schaffen? Wieso kann ich das nicht? Warum komme ich nicht raus? Die ganze Zeit kreist er um sich selber. Und ich muss sagen, mir kommt das unheimlich bekannt vor. Mir kommt es bekannt vor, weil ich selber oft in solchen Situationen gerate, wo ich dann nur noch um mich kreise, wo ich nur noch in so einem ganz kleinen Raum bin, meine Bezüge habe und es die ganze Zeit um mich geht. Ich kenne das auch jetzt bei uns in der Landeskirche mit diesen Austrittszahlen, mit dieser Veränderung, da kommen wir ganz, ganz schnell in so einen Panikmodus. Da sagen wir, oh nein, was sollen wir machen? Wo soll es hingehen? Und dann, ehe wir es uns versehen, dreht sich jede Besprechung, jede Sitzung nur noch um uns. Die ganze Zeit reden wir darüber, wie können wir das ändern, was können wir besser machen, was müssen wir hier machen, dort machen, wie wird es werden, oh nein, wenn die Stellen abgebaut werden, was kann man machen? Und wir merken es oft gar nicht, aber wir drehen uns die ganze Zeit nur um uns. Wie so ein Gelähmter, der in einem Raum liegt, der nicht rausgehen kann, der so gefesselt ist in sich. Und ich habe es kennengelernt bei vielen Christen und bei mir auch manchmal, dass manchmal im Vordergrund steht, wie komme ich weiter in meiner Gottesbeziehung? Das hört sich total gut an und total wichtig, ne? Da sagt man, wenn jemand einem das erzählt, ja, jetzt habe ich wieder ein Seminar besucht zu meiner Gottesbeziehung irgendwie oder jetzt bin ich wieder zu dem und dem Prediger gereist, sagen alle, oh Mensch, der hat ja wirklich, das ist ja ein lebendiger Christ, der hat ein Interesse dran. Aber man muss ganz doll aufpassen, weil es auch sein kann, dass man sich eigentlich nur in seinem eigenen Raum befindet, ne? Und dann besuche ich ein Seminar nach dem anderen, fahre zu dem und dem Prediger und drehe mich aber die ganze Zeit um mich selbst. Es geht die ganze Zeit nur um mich. Und wenn wir das tun, dann fühlt es sich oft ganz gut an. Und ich, wie gesagt, ich komme da selber immer wieder rein. Und ich glaube, es fühlt sich gut an, weil das heutzutage unser Zeitgeist ist. Unser Zeitgeist ist diese Hyperindividualisierung, ne? Alles geht um mich. Das merkt man zum Beispiel, hatte die Postbank, vielleicht kann sich jemand noch erinnern, hatte früher so ein Werbespruch, unterm Strich zähle ich. Das haben sie halt irgendwann auch aufgegeben, weil sie gemerkt haben, oh, das ist auch ein bisschen ambivalent. Oder Burger King, have it your way. Oder dann gibt's so ganz tolle Kalendersprüche, ne? Irgendwie, du kannst alles schaffen, wenn du nur an dich glaubst. Und das, ich finde, wenn ich das lese, so Kalendersprüche, dann merke ich, ah, da geht was auf. Super, ich bin stark, ich kann es schaffen, ich muss nur an mich glauben. Da kommt so ein Gefühl von Freiheit rein. Und ich glaube, ganz viele in unserer Gesellschaft spüren das auch. Ah, super, ich kann es schaffen, ich bin kräftig, ich bin toll, mein Selbstwert ist gut. Aber ich glaube, dass die Freiheit eigentlich keine echte Freiheit ist. Ich glaube, dass es so eine Illusion von vermeintlicher Freiheit ist. Aber wenn man mal von außen drauf schaut, dann sind es Ketten, die einen festhalten, die einen fixieren in diesem um sich selbst kreisen. Die ganze Zeit geht's nur um mich, um meine Stärken, das, was ich kann, aber genauso um meine Schwächen. Und manchmal, wenn man jung ist und wenn vieles geht, dann kann man da reinkommen in so ein Denken, ach, ich schaff doch alles. Wenn ich nur will, schaffe ich alles. Aber das ist eigentlich keine Frage vom Alter. Es gibt immer Situationen im Leben, wo man merkt, nee, es gibt Grenzen. Ne? Und dann irgendwann werden diese Kalendersprüche wahnsinnig schwach und fad. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Freunde kommen zu diesem Gelähmten, nehmen ihn mit zu Jesus. Das Haus ist voll, sie gehen aufs Dach, decken das Dach ab, lassen ihn runter, ganz spektakulär. Und Jesus versetzt diesen Mann in Bewegung, weil ihm Bewegung wichtig ist. Jesus macht, dass dieser Mann sich wieder bewegen kann. Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Aber ich glaube, dass das gar nicht der Punkt war, wo dieser Mann in Bewegung gekommen ist. Ich glaube, das hat man dann gesehen. Ne? Er ist losgelaufen mit seiner Matte, ist gegangen. Aber ich glaube, dass dieser Moment, wo dieser Mann in Bewegung gekommen ist, der Satz davor war, den Jesus davor gesagt hat. Nämlich, dir sind deine Sünden vergeben. Und ich glaube, in dem Moment wurden diese Ketten gesprengt, die diesen Mann in diesem Um-sich-Denken gehalten haben. Diese Ketten, wo er immer nur auf sich geschaut hat, auf seine Krankheit, auf sein Unvermögen, auf seine Schuld, seine Sünde, auf das, was er noch besser machen könnte, auf seine eigene Kraft. Ich glaube, in dem Moment wurden die gesprengt. In dem Moment ist alles verschwunden, was zwischen ihm und Gott stand, und eine Beziehung wurde wiederhergestellt. Und sein Blick, der ging jetzt von sich weg nach außen, ging raus in die Welt, ging raus zu Gott, zu Gottes Auftrag, zu seinen Mitmenschen. Ich glaube, dass dieser Satz ihn wirklich in Bewegung gebracht hat. Und es ist schön, wenn man dann auch körperlich sich bewegen kann, aber ich glaube, die Hauptsache ist, wirklich innerlich in Bewegung zu kommen. Und das hat Jesus dadurch getan. Dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist auch ein Schlüssel, finde ich, für uns. Das ist, gesellschaftlich ist es immer, gerät es immer viel in Vergessenheit oder ist ganz negativ besetzt, diese Buße zu tun, tagtäglich. Ne? Im Johannes, ihr kennt es, heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, um in Bewegung zu kommen. Immer wieder vor Gott zu kommen, Sünden zu bekennen, zu sagen, ich bin hier gefangen in meinen Ketten, bitte nimm sie mir, befreie mich, und dann dieser Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Im Gottesdienst, da versuche ich es jedes Mal eigentlich zu machen. Da in der Liturgie haben wir diesen wunderschönen Satz, wie geht's jetzt? Das ist mal schwierig, in die Liturgie reinzukommen. Genau, Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann kommt der allmächtige Gott, erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Gott sei mir Sünder gnädig. Ihr kennt es aus der Bibelgeschichte, ne? Der Zöllner im Tempel und der Gerechte und der Sünder im Tempel, und der Sünder schlägt sich auf die Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und ich glaube, diese Haltung, die bringt wirklich in Bewegung, weil wir dann diesen Zuspruch, diesen Vergebungszuspruch Jesu erfahren. Jesus ist es wahnsinnig wichtig, Menschen und uns in Bewegung zu bringen. Er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er trägt es auch uns ganz direkt auf. Ne? Die letzte Szene, Matthäus Evangelium 28, Jesus auf dem Berg, kurz vor seiner Himmelfahrt, und er gibt seinen Jüngern den letzten Auftrag. Und er sagt ihnen nicht, bleibt einfach sitzen. Er sagt ihnen nicht, bleibt liegen, entspannt euch oder baut euch Häuser, trefft euch darin, sondern er sagt, geht. Geht raus zu den Völkern. Geht raus zu den Völkern. Er sagt, bewegt euch, kommt in Bewegung, geht zu den Völkern. Und dann ist es ganz spannend. Vielleicht haben manche ihre Bibel dabei. Matthäus 28, das ist dann 18. Weil da wird es nämlich ganz unterschiedlich in den Bibelübersetzungen. Da kann man jetzt mal gut vergleichen, welche man denn hat. Ich habe Lutherbibel 2017, das ist quasi bei uns so das Standardwerk. Und 18, 28, 18. Genau, ganz am Ende, letzten zwei Verse. Bei mir heißt es da, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker. Bei mir steht, geht hin und lehret alle Völker. Das ist ein Satz, der wurde 2017 verändert. Das ist erst seit 2017 so in der Lutherbibel drinnen. Vorher, in den Jahren, eigentlich Jahrhunderten fast vorher, war es immer, geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Und da gab es viel Diskussion um diesen Satz, Pro und Contra und so. Ich muss sagen, so wie es jetzt steht, so hat es Luther auch übersetzt. Aber ich meine, nicht alles, was Luther sagt, stimmt auch. Und ich glaube, an dieser Stelle stimmt es eben nicht. Aber ich habe mir überlegt, was ist denn eigentlich der Unterschied? Luther 2017 schreibt, lehrt die Völker. Vorher und viele anderen Übersetzungen sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Und ich glaube, genau das der Unterschied ist, nämlich die Bewegung und die Beziehung. Wenn ich an Lehren denke, dann denke ich an meine Uni-Zeit. Pfarrer müssen ja 9 Jahre dauert die Ausbildung, 6 Jahre das Studium und dann sitzt man da in so Hörsälen wie so im Film. Man sitzt da, die einen hören zu, schreiben mit, die anderen spielen was auf dem Computer oder surfen im Internet. Es ist auch eigentlich relativ egal, was da gemacht wird, weil vorne erzählt jemand was, lehrt es und dann sitzt irgendwie XY sitzt drinnen, aber es ist eigentlich auch egal, wer da drin sitzt. Der Professor freut sich, wenn es ein paar Leute sind, wenn es wenige sind, ist er traurig, wenn es viele sind, freut er sich noch mehr. Aber wer jetzt da wirklich drin sitzt, ist eigentlich recht egal. Und dann sitzt man da in der Bank, man kann auch nicht aufstehen, kann nicht auf Toilette, weil es so riesen Reihen sind, man müsste dann an 10 Leuten vorbei und so, also man ist wirklich festgenagelt auf seinem Stuhl. Und man bekommt immer etwas dazu. Man bekommt Wissen, Sachinformation dazu. Das ist Lehre. Aber ich glaube, dass Jesus eigentlich nicht das gemeint hat. Dass er nicht gemeint hat, geht zu den Völkern und setzt die in Hörsäle und belehrt die, völlig egal, wer das dann ist. Sondern ich glaube, Gott geht es immer um Beziehung. Beziehung zu einzelnen Menschen. Und deswegen glaube ich, dass hier gemeint ist, und das kann man auch im Griechischen nachvollziehen, das sind dann unterschiedliche Worte, dass gemeint ist, macht alle Völker zu Jüngern. Und ein Jünger zu sein, da kommt, wenn jemand einem erzählt, ich bin ein Jünger, dann kommt sofort die Frage, von wem denn? Weil Jünger ist immer ein Beziehungsbegriff. Jünger sein kann man nicht alleine, sondern Jünger, Nachfolger sein, kann man nur von jemandem, von einer Person. Und ich glaube, darum geht's. Es geht darum, Jesus nachzufolgen, mit ihm in Beziehung zu sein. Es geht um die Beziehung eines Schülers mit einem Meister, einem Jünger mit einem Lehrmeister. Es geht darum, dass ich ein Stück weit meinen Platz verlasse, den ich habe, meine Beziehungen, ändere, dass ich Dinge zurücklasse, um mit diesem Meister und mit dieser Person mitzugehen. Jünger sein bedeutet, mit Jesus mitzugehen. Es bedeutet, eine ganz intensive Beziehung einzugehen. Es bedeutet, mit in Bewegung zu sein. Es bedeutet, auch sein Schicksal ein Stück weit an Jesus zu binden. Ich finde, es ist klar und eindeutig, was in der Bibel steht, nämlich geht und macht zu Jüngern. Geht und werdet selbst zu Jüngern. Aber gleichzeitig ist es auch wahnsinnig herausfordernd. Sich belehren zu lassen, ist viel, viel leichter. Ne? Mal einen Vortrag zuzuhören, auch eine Predigt anzuhören, jetzt heute da zu sitzen und zu hören. Aber Jüngerschaft zu leben, Nachfolge zu leben, ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Ihr kennt die Begebenheit. Da kommt ein junger Mann zu Jesus und fragt, muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu haben? Und ich stelle mir ihn immer so vor, ich nehme mal hier ich brauche einen Stuhl mit Lehne, sonst wird es nicht so eindrücklich. Danke. Der setzt sich zu Jesus, setzt sich richtig selbstgefällig hin und sagt, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu haben? Und er hat schon seine Checkliste in der Hinterhand und dann sagt Jesus, na, du musst die Gebote halten. Und er sagt, haha, die Gebote, welche Gebote denn? Zähl sie mir doch mal auf. Und dann zählt ihm Jesus verschiedene Gebote auf. Und dann sagt er, habe ich alles gehalten. Alle Gebote, jedes einzelne von meiner Jugend auf, von Kindheit auf, habe ich alle Gebote gehalten. Und die Menschen, die drumherum stehen, die sind ganz schüchtern und sagen, oh, das ist ein wahrer, guter Christ. Das ist ein Frommer, der hat es wirklich raus. Und der Mann, der reibt sich schon die Hände und er wartet jetzt drauf, dass Jesus ihn lobt, dass er ihn bestätigt und sagt, Mensch, du hast es toll gemacht, super. Aber was Jesus sagt, erschreckt ihn bis ins Mark. Jesus sagt, und jetzt verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Und in diesem Moment wird dieser Mann kreidebleich und steht schüchtern auf und verschwindet. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Was verlangt Jesus da? Ich glaube, Jesus verlangt genau das. Jesus verlangt, dass dieser Mann in Bewegung kommt. Dass er sich nicht darauf ausruht, auf dem, was er geschafft hat, die Gesetze, Gebote, dass er ein Vorzeigeleben hat, sondern er verlangt, dass er in Bewegung kommt. Und Bewegung bedeutet, dass ein Körper in einem Bezugssystem seine Lage verändert. Jesus verlangt, dass er seine Bezüge verändert. Sein Bezug, sein Reichtum, sein Besitz, seine Familie, das soll er hinter sich lassen und soll sich neu verorten. Das ist das, was Jesus verlangt und soll sich immer wieder neu verorten. Und warum schafft es dieser junge Mann nicht? Was hält ihn zurück? Warum schafft er es nicht? Ich glaube, er schafft es nicht, weil ihm diese ganzen Bezüge seinen Wert geben. Das macht seine Identität aus. Er sitzt hier und hat sich das alles aufgebaut. Sein Besitz, sein Auto, sein Haus, all das, was er hat, seine Familie, die Menschen, die er um sich herum hat, die geben ihm seinen Wert. Das ist seine Identität. Das macht ihn aus. Und das macht ein Stück weit jeden auch von uns aus. Da muss man auch irgendwie ein Stück weit ehrlich sein. Ne? Und was Jesus verlangt, ist, dass er das alles zurücklässt. Dass er das alles, was ihm Wert, was ihm Identität gibt, zurücklässt. Und das ist unmöglich. Ich würde behaupten, niemand kann das zurücklassen, was ihm innersten Wert gibt. Was seine Identität ist, was die darstellt. Das geht nicht. Niemand schafft es. Dieser junge Mann nicht und niemand von uns. Ich glaube, in Bewegung kann man nur sein, wenn man ein Wohnmobil hat. Man kann nur in Bewegung sein, wenn man ein Wohnmobil hat. Das passt ja auch zu euch, wenn ihr hier rüber schaut, dann seht ihr ganz viele. Könnt ihr dran denken, wenn ihr dran vorbeifahrt. Man kann nur in Bewegung sein, wenn man ein Wohnmobil hat. Ich war als Jugendlicher war ich in Amerika zu so einem Austausch. Da waren wir drei Wochen, glaube ich, mit dem Wohnmobil unterwegs. Ne, in der Mitte von Amerika, ganz toll, die Nationalparks und so. Und ich war mit der Familie da. Wir hatten so ein recht großes amerikanisches Wohnmobil, aber diese Familie, die hat sich überlegt, also ein Ehepaar, die jetzt bei Rente gegangen sind dann, haben sie überlegt, vielleicht verkaufen sie ihr Haus und kaufen sich so ein richtig großes Wohnmobil. Und in Amerika, die Wohnmobile, die man da kaufen kann, die sieht man hier gar nicht. Also es sind wirklich so ganze Trucks und dann fahren da noch Zimmer nach außen raus. Wir haben dann so ein Laden oder so ein Unternehmen besucht, haben dann die Probe gefahren. Also es ist wirklich beeindruckend. Da hat man eine ganze Wohnung dann drin mit verschiedenen Zimmern und so. Und das haben die überlegt, ob sie sich das kaufen, ob sie ihr Haus verkaufen und sich dieses Wohnmobil kaufen. Und ich glaube, wir kommen nur in Bewegung, wenn wir genau das machen, wenn wir uns sozusagen ein Wohnmobil kaufen, wenn wir unseren Wert, unsere Identität auf die Straße bekommen, wenn wir unseren Wert, unsere Identität nicht primär davon abhängig machen, von den Bezügen, die uns festhalten um uns herum, sondern wenn wir unseren Wert, unsere Identität haben, bei Jesus, bei Gott, wenn wir die mit auf dem Weg haben, wenn wir umziehen können, wenn sich Bezüge verändern können, aber sich unser Wert nicht verändert, unsere Identität nicht verändert. Und bei einem Umzug zum Beispiel ist es immer so ein Prüfstein, ne? Wie viel Identität hängt dran an diesen alten Bezügen, wie viel an den neuen, habe ich überhaupt die Freiheit, die Sicherheit, ne? Umzuziehen, mich auf Neues einzulassen, im ganz Räumlichen, aber auch gerade im Gedanklichen. Jesus selber macht uns es ja genau vor. Ihr kennt es, Philipper 2 im Philipperbrief, wo Paulus das beschreibt, wie Jesus umzieht, wie Jesus seine Bezüge verlässt, wie er seine Lage verändert in einem Bezugssystem. Jesus, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Jesus war Gott gleich, aber er kam auf die Erde. Er entäußerte sich, er löste diese Bezüge, die er hatte, er ließ sie hinter sich, verabschiedete sich und kam auf die Erde. Er entäußerte sich und ging für uns bis in den Tod, bis ans Kreuz. Das ist der ultimative Umzug eigentlich, die ultimative Bewegung, die Jesus uns davor macht. Und an der Bewegung, daran lernen wir zwei Dinge. Die erste Sache ist, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mir das anschaue, dann merke ich eigentlich, geht's gar nicht um meine eigene Bewegung. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, Muskeln aufbaue, dass ich mich gut bewegen kann, sondern in der ganzen Bibel geht's immer um Gottes Bewegung auf uns Menschen zu. Die ganze Zeit, von Anfang der, also von der ersten Seite bis zur letzten Seite geht es immer um Gottes Bewegung auf uns zu. Und dann geht es gar nicht darum, eben fit zu sein, mitzurennen, sondern es geht darum, sich einzuklinken in Gottes Bewegung. Da mit dabei zu sein. Er macht die Bewegung, nicht wir, aber wir dürfen mitmachen. Aber das Zweite wird auch deutlich, wenn wir mitmachen, dann gehen wir auch den Weg, den Gott gegangen ist. Gehen wir den Weg Jesu auch ein Stück weit mit. Und dann lesen wir, und das ist oft auch sehr anstößig in der heutigen Gesellschaft, wo jeder einfach sich gut und wohl fühlen will, dieser Weg führt nicht ins Schlaraffenland, führt nicht zu einer Luxuskreuzfahrt, sondern Nachfolge Jesu bedeutet Kreuzesnachfolge. Jesus nachzufolgen, Jünger zu sein, bedeutet auch durch Leiden zu gehen. Dietrich Bonhoeffer, der hat ja ein Buch über Nachfolge geschrieben, was ganz empfehlenswert ist. Und da drin schreibt er, das Leiden wird zum Kennzeichen der Nachfolger Christi. Wer sein Kreuz nicht aufnehmen will, wer sein Leben nicht zum Leiden und zur Verwerfung durch die Menschen geben will, der verliert die Gemeinschaft mit Christus, der ist kein Nachfolger. Wer aber sein Leben in der Nachfolge verliert, im Kreuz tragen, der wird es in der Nachfolge selber, in der Kreuzesgemeinschaft mit Christus wiederfinden. Jünger zu sein, das ist mir auch immer ganz wichtig, auch im Konfirmandenunterricht sage ich es immer, da schauen wir immer so einen Film, Not a Fan, vielleicht kennen ihn manche. Bei Nachfolge, da geht es darum, nicht Jesus zuzujubeln. Nicht zu sagen, ach, das war ja ein toller Typ, schön, super, da treffen wir uns jetzt jeden Sonntag und bejubeln ihn, schön aus unserem bequemen, gepolsterten Sitzen. Bei uns in Rasche ist es härter, die sind da nicht gepolstert, die Kirchenbänke, da üben wir da schon Nachfolge. Nicht nur zuzujubeln, sondern mit nachzufolgen, mit in Bewegung zu kommen. Und das bedeutet auch, die dunklen Seiten des Lebens zu durchleben. Die Leidenszeiten, die Schattenzeiten, das ist Nachfolge. Nachfolge ist Kreuzes Nachfolge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Mir geht's dann, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt höre, Nachfolge ist Kreuzes Nachfolge. Wenn ich Jesus anschaue, wo er gelandet ist, dann irgendwie geht's mir ein bisschen so, wie wenn ich morgens joggen will. Es ist draußen eiskalt und es regnet. Und ich schaue aus dem Fenster und ich sag, nee, also beim besten Willen, das packe ich einfach nicht. Das heute packe ich's nicht. Heute lasse ich die Sportschuhe mal im Regal stehen. Also da kann ich mich nicht motivieren, mitzugehen. So geht's mir, wenn ich das höre, ne? Kreuzesnachfolge. Da kommt so eine Trägheit in mir auf, dass ich da einfach keine Motivation habe, mitzugehen. Wer gibt sich schon selber gerne freiwillig in Leiden, in so eine Situation? Wer sagt, juhu, da gehe ich mit, toll, Mensch, super, ich wollte schon immer mal leiden, ich wollte schon immer mal ein Kreuz auf mich nehmen. Wer macht das schon? Keiner. Das macht doch keiner. Und dann bin ich wieder bei den Physikern gelandet. Physiker, Newtons Trägheitsgesetz. Newtons Trägheitsgesetz lautet ungefähr, ein Körper bleibt in Ruhe, bis eine äußerliche Kraft auf ihn einwirkt. Ein Körper, ne, oder ein physikalischer Körper bleibt in Ruhe, bewegt sich nichts, außer es wirkt eine äußerliche Kraft auf ihn ein. Und ich glaube, die Jünger Jesu, die waren alle eigentlich Physiker. Die haben Newton schon, bevor der gelebt hat, schon gekannt. So wirkt es, wenn ich die Bibel lese, weil die das eins zu eins befolgen. Ein Körper, auf den keine äußerliche Kraft wirkt, der bleibt in Ruhe. Wir haben jetzt Ostern gefeiert. Und Ostern ist ja geistlich gesehen, es ist das Ereignis der Menschheitsgeschichte. Aber wenn man ranschaut, was macht es mit den Jüngern? Die erzählen sich das kurz, die freuen sich kurz und dann passiert nichts. Einfach gar nichts. Jesus ist auferstanden, wir haben es gefeiert letzte Woche. Der Tod ist besiegt, Sünde ist besiegt und es passiert nichts. Wenn man von außen drauf schaut, die versammeln sich in einem Raum, die bleiben da, die drehen sich um sich selbst, kommen fast in so eine gelähmten Situation. Es passiert einfach nichts. Ein Körper bleibt in Ruhe, solange keine äußere Kraft auf ihn einwirkt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man es liest. Ostern, so ein tolles Ereignis, aber es passiert einfach gar nichts. Einfach nichts. Völliger Stillstand. Niemand, so gut wie niemand, kommt irgendwie in Bewegung. Und dann, darauf steuern wir jetzt ja im Kirchenjahr sozusagen zu, passiert genau das, dass eine äußere Kraft kommt, dass dieser Schlüsselmoment kommt, dass dieser Gamechanger kommt und das ist der Heilige Geist. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Schlüssel in dieser ganzen Frage, in diesem, wie komme ich in Bewegung, wie kann ich mich einklinken, wie können wir als Gemeinde in Bewegung bleiben, ich als Christ. Ich glaube, wir können es gar nicht, wir können es nur, wenn eine äußere Kraft auf uns einwirkt, und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, die an Pfingsten ausgegossen wird, und dann geht's richtig ab und dann geht's raus, aber erst dann. Vorher ist quasi Stillstand und ab Pfingsten geht's in die ganze Welt raus. Ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, wenn wir uns für den Heiligen Geist öffnen. Das ist auch gerade so ein Weg, den wir als Kirchengemeinde gehen. Es ist in unserer Tradition, in der lutherischen, gar nicht so stark angelegt. Aber ich merke, wie wichtig und wie wertvoll es ist. Und ich merke auch, wie schwierig das ist. Weil ich merke, sich auf den Heiligen Geist einzulassen, bedeutet immer genau in diese Bewegung mit reingenommen zu werden. Bedeutet, Sicherheiten aufzugeben, ins Unsichere zu gehen. Wir versuchen jetzt auch manchmal eben, Dinge, die uns sonst Sicherheit und Rahmen geben, zum Beispiel Abläufe in einem Gottesdienst, ne, da sind wir ja ganz gut drin, dass wir unsere Teile haben und man fühlt sich auch sicher und gut, dass wir die Stück für Stück manchmal hinter uns lassen und im Moment spüren, was ist gerade dran. Und dann merke ich, oh, da entgleitet mir als Pfarrer ja die ganze Macht. da habe ich dann gar nicht mehr das Sagen. Dann kann ich gar nicht mehr bestimmen am Schreibtisch, was jetzt passiert. Oder wenn man auch jetzt, wie ihr es vorhin auch gemacht habt, wenn man miteinander betet oder sich erzählt, ne, von Gottes Wirken im Leben, solche Dinge, dann plötzlich ist es nicht der Pfarrer oder der Pastor, der vorne sich bewegt, sondern plötzlich merkt man, überall ist Bewegung, bei jedem. Und es ist ganz spannend und für mich ist es wirklich so ein Game Changer, so eine ganz starke Veränderung, weil ich jetzt in die Gottesdienste gehe, in die Veranstaltungen und ganz gespannt bin, was Gott bewegt. Wen oder wie bewegt er? Wie bewegt er mich? Und dann merke ich ganz, ganz spannende so Nebeneffekte. Zum Beispiel ist mir dann völlig egal, wie viele Leute da sind. Ob dann 3 da sind oder 100 da sind, ist ja nicht wichtig, weil es geht ja darum, was tut Gott in mir? Wie bewegt mich Gott? Wie bewegt uns Gott? Und uns kann Gott zu dritt bewegen oder zu 100. Ist dann völlig gleichgültig. Also so entdecke ich das. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, so intuitiv zu hören, nicht nur das Rationale, auch das Rationale in Körper mit reinzunehmen, etwas von Gott zu erwarten. Und es gibt viele Menschen, die schauen Gemeinden an, wo es floriert, die lebendig sind. Und da sehen sie so einen Turnschuh und merken, die Leute sind in Bewegung. Ja, super Turnschuh, die machen was, die tun was. Und dann schauen sie sich die Gemeinden an und dann kopieren sie die Gemeinden und machen das alles nach. Und dann sind sie enttäuscht, weil sie sagen, Mensch, das haben wir alles genauso gemacht und jetzt läuft es bei uns nicht. Aber da haben sie nicht bedacht, das Besondere an meinem Turnschuh, den ich natürlich als Pfarrer habe, dass unter dem Turnschuh, wenn man drunter schaut, was eigentlich trägt, das Wirken des Heiligen Geistes ganz goldgelb schimmert. Und das ist, für mich ist es ein gutes Bild. Weil so zu laufen, stell dich mal so laufen vor, der Heilige Geist, den als Sohle und man ist einfach drauf, aber man muss schon dahinter schauen. Ne? Von oben schaut, sieht man es kaum, sieht man es manchmal vorblitzen. Wenn man dahinter schaut, hinter Gemeinden, wo Gott wirkt, dann sind es nicht die Menschen, dann sind es nicht tolle Pastoren oder tolle Sachen, sondern es ist der Heilige Geist, der seine Kraft entfaltet. Und ich möchte jetzt zum Ende meiner Predigt, möchte ich beten dafür. Möchte ich den Heiligen Geist einladen in unsere Kirchengemeinden, dass er weiterwirkt, dass wir weiterhin unterwegs sind, dass wir uns nicht hinsetzen, nicht ausruhen auf dem, was wir schon erlebt haben. Ne? Dass wir nicht sagen, ach, ich bin doch schon Christ geworden, ich habe mich doch für Jesus entschieden, jetzt ist doch alles schon paletti, sondern dass wir uns immer wieder in Bewegung bringen lassen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir nicht allein gelassen sind, dass wir uns nicht allein bewegen müssen, dass wir nicht irgendwie trainieren müssen, Muskeln aufbauen, dass wir es allein hinbekommen, sondern ich danke dir, dass du der Motor dieser Bewegung bist, dass du die Sohle unter unserem Laufen bist, dass du die Kraft bist in unseren Gemeinden, in unserem Leben, dass du der bist, der uns in die Nachfolge bringt, der uns in der Nachfolge hält, die nicht immer rosig rot ausschaut, irgendwie nicht immer toll aussieht, sondern die auch durch Leiden führt. Ich danke dir, dass du uns da begleitest und dass wir auch in den dunkelsten Zeiten unseres Lebens immer noch diesen Hoffnungsschimmer sehen können, dass wir dich in uns spüren können. Ich bitte dich, dass du die Gemeinden hier erfüllst, in der ganzen Region, dass du Menschen hinzutust, dass du Herzen veränderst, dass du Herzen verwandelst, dass du neue Herzen gibst, dass du allen, die in Verantwortung stehen, nahe bist, dass du sie führst, dass du sie lenkst. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Wellenreiten lernst, dass wir nicht Wellen selber produzieren, sondern dass wir deine Wellen sehen und spüren, wo du am Wirken bist. Dass wir nicht auf irgendwelche Dinge uns versteifen, wo wir meinen, da wäre jetzt Erfolg drin, das wäre dran, sondern dass wir spüren, wo du gerade wirkst. In unserer Gesellschaft, in unserem Ort hier in Altdorf, dass wir wirklich deine Wellen reiten, dass wir deine Kraft spüren, dass wir da uns mit hineinnehmen lassen, dass wir uns einfach einklinken, da wo du möchtest. Ich bitte dich, dass du uns diese Leichtigkeit im Glauben schenkst. Segne du diese Gemeinde hier und alle Menschen, die ihr angehören. Amen.